Lasst uns mal aufschlagen zu Markus Kapitel 16. Markus Kapitel 16 und ich lese da mal ab Vers 15. Und er sprach zu ihnen, das ist Jesus zu den Aposteln, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Okay, wer glaubt, dass das heute noch gültig ist? Doch, mehrere. Nein, wir alle glauben das. Wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Diese Zeichen aber, sag mal Zeichen. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. Okay. Glaubt irgendwie jemand hier heute Morgen? Glaubst du, dass Jesus Herr ist, dass er auferstanden ist? Dass diese Worte aus seinem Mund kamen? Doch, gut, sehr gut. Das ist nämlich wichtig. Du hast dich jetzt auf einen Ast hinausbegeben und dir ist es gar nicht bewusst. Jetzt pass mal auf. Die Zeichen, die werden denen folgen, die glauben. Doppelpunkt. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Ja, aber Pastor, die Psychologie hat doch Dämonen schon längst erklärt und abgeschafft. Du musst mal nach Afrika oder nach Indien fahren oder auch nach Pakistan. Und da ist es noch wesentlich biblischer, da tritt es noch biblischer zutage, oder wie man das aus der Bibel sieht. Bei uns hier in Europa ist es anders. Wisst ihr, was ich manchmal denke? Dass es geistliche Topografien gibt. Ich muss jetzt ganz kurz erklären, was das ist. Eine Topografie ist eine Landschaft, eine Klimazone. Und genauso wie es bei uns hier keine Kakadun auf den Palmen draußen gibt, weil es hier nicht mal Palmen gibt, aber auch wenn es Palmen gäbe, gäbe es keine Kakadus, die wohnen in einer anderen Topografie, in einer anderen Klimazone. Stimmt's? Bei uns hier dagegen wohnen wieder andere Tiere. Ich bin neulich mit dem Hund gegangen und habe einen toten Waschbären gefunden. Der ist eingewandert vor vielen Jahren, ich denke irgendwann 1850 oder so, aus den Vereinigten Staaten. Haben sie einige Exemplare, oder nicht mal, in den 1930er Jahren war das, 1934 ungefähr, haben wir eine Handvoll Waschbären ausgewildert in Hessen. Und heute gibt's in manchen Städten eine Waschbärplage, habe ich nicht gewusst. Jetzt habe ich sogar bei mir auf dem Kaff einen toten Waschbären gefunden. Müsst ihr euch mal vorstellen. War also fasziniert. Gut, die sind gewandert, diese Tiere. Oder gewandert worden, je nachdem. Genauso wie es bei keine Eisbären bei uns gibt, sondern nur in der Arktis, gibt es möglicherweise bestimmte Teufel nur im Orient oder in Afrika. Bei uns dafür gibt es wieder eine andere Art von solchen Wesen. Klingt irgendwie plausibel, oder? Also zumindest für mich, so versuche ich mir das zusammenzureimen. Okay, also wir werden heute keine Diskussion beginnen über Dämonen, also das ist nämlich nicht mal wirklich mein Thema. Vielmehr das nächste in Vers 17, zweiter Teil von Vers 17. Sie werden in neuen Sprachen reden. Also wenn Vers 15 geht hinaus in die ganze Welt, um das Evangelium zu predigen, heute noch gilt, dann behaupte ich, dass Vers 17 immer noch auch gilt. Und Vers 16 auch, diese Zeichen werden folgen. Denen, die glauben, wenn du das natürlich nicht glaubst, wird es dir auch nicht folgen. Wenn du glaubst, dass Pfingsten ein einmaliges Erlebnis war und deswegen heute der Heilige Geist einfach nicht mehr gegeben wird, er fällt auch auf keinen mehr und es spricht auch keine mehr in Sprachen, dann wirst du das Sprachengebet wohl auch nie erleben. Der Heilige Geist ist nicht unbedingt in den Hallen der Theologen zu Hause, in den Akademien der Universitäten, sondern er ist dort zu Hause, wo man glaubt. Und es kann auf dem Dorf hinter Misthaufen 3 sein, Adresse, versteht ihr? Völlig egal, dort ist Gott daheim, wo man ihn willkommen heißt und wo man an ihn glaubt. So meine Botschaft heute Morgen, die heißt in Verlängerung der Botschaft von der letzten Woche, warum in Sprachen reden? Wir sind also immer noch ein wenig bei Pfingsten und ich leite gerade nochmal her, warum das alles hier für uns heute ist. Ja? Also wenn der Missionsbefehl für uns heute noch gilt, dann müssen auch die Zeichen uns heute noch folgen in irgendeiner Form, denn ansonsten stimmt irgendwas nicht. Nirgendwo in der Bibel steht, dass diese Dinge vergehen. Und du sagst jetzt natürlich, doch, Pastor, natürlich steht es, dass Sprachenreden und diese Zeichen und Erkenntnis und alle diese Sachen vergehen. Lies mal wieder im 1. Korinther Kapitel 13. Habe ich natürlich gemacht. Lass uns mal zum 1. Korinther Kapitel 13 aufschlagen. Wir kürzen jetzt ab, okay, ich werde jetzt nicht mehr weiterlesen. Was das dann ist, genau, mit etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nicht schaden. Oder den Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden, das ist der Heilungsdienst, der Christliche. auf diese Sachen werden wir heute nicht eingehen. Vielleicht später noch, wenn wir die Zeit haben, aber ich gebe da keine Versprechen oder Garantien in irgendeiner Form ab. Ah, preis den Herrn. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, finden wir das hohe Lied der Liebe. Und da heißt es jetzt, wenn ich in den Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Siehst du das? Raus mit dem ganzen Gesprächengerede und rein mit der Liebe. Wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß, und wenn ich allen Glauben habe, soll er sich Berge versetze. Hier ist übrigens die Rede von den übernatürlichen Geistesgaben. Hier ist von besonderen Geheimnissen und von besonderer Erkenntnis die Rede. Wir werden über die Geistesgaben wenigstens ein paar Minuten noch reden müssen, denn wenn wir diese Dinge nicht hören, nicht gepredigt bekommen, dann können wir sie auch nicht glauben. Wenn wir sie nicht glauben, dann werden wir sie auch nicht erleben. Denn der Glaube kommt vom Hören. Amen. Wenn ich keine Liebe habe, so bin ich nichts. In anderen Worten, die Liebe ist wichtiger als die Geistesgaben. Hey, das hat nie jemand bestritten. Ist völlig klar. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, also ich kann sogar ein Märtyrer sein, ja, mich hinrichten lassen für den Glauben an irgendeinem Höllenloch der Erde, wo man irgendeinem Gott dient und der Menschenopfer will, ja, ganzen Ungläubigen in die Luft jagen und so. So nützt es mir nichts, wenn es nicht aus Liebe ist. Und dann kommt die Liebe, ist langmütig, gütig und so weiter. Und jetzt Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Und viele denken, ja genau, weil so wenig geweissagt wird, gilt es für heute nicht mehr. In anderen Worten, die sind jetzt weggetan worden. Nach der apostolischen Zeit haben die Sachen einfach aufgehört. Sei es Sprachen, sie werden aufhören. Und es stimmt natürlich, die haben im Lauf der Kirchengeschichte ziemlich aufgehört. Aber wisst ihr, warum die aufgehört haben? Nicht, weil Gott Schluss gemacht hätte damit, sondern weil es auch ohne ganz gut ging. Irgendwie hat man sich durchgewurstelt. Und wenn du was nicht hast, dann weißt du auch nicht, was dir fehlt. Schau, der König Ludwig II., der Neuschwanstein und andere wunderschöne Bauwerke uns spendiert hat, der hat seinen Mercedes 500 nie vermisst. Und wisst ihr, warum nicht? Nicht nur, weil es damals keine Autobahnen gab, sondern weil der 3 Jahre tot war, bevor das Automobil überhaupt erfunden wurde. Ich kann diese Dinge nicht vermissen, wenn ich sie nicht kenne. Deswegen wäre es natürlich gut, wenn wir geistliche Väter hätten, auf die wir zurückschauen könnten. Und da gibt es auch in Deutschland welche. Allerdings muss man sie mit der Lupe suchen. In der angelsächsischen Welt, speziell in freieren, von Haus aus freieren Gesellschaften wie den Vereinigten Staaten, wo sich das Christentum wesentlich freier entfalten konnte und wo es keine Staatskirche gibt, da hat man wesentlich mehr solche Sachen. Da erlebt man wesentlich mehr diese Dinge. In Frankreich zum Beispiel hat die Staatskirche, die katholische Kirche seiner Zeit, alles andere radikal unterdrückt. Und bei uns war es ja auch nicht viel anders. Eine Zeit lang. Aber das ist ja noch nicht mein Punkt. Ich lese jetzt hier mal weiter. Sie werden aufhören, sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Und manche denken dann, ja, weil man so wenig davon sieht, hat's wohl aufgehört. Aber ich lese jetzt mal weiter, hör mal. Denn wir erkennen stückweise, wir weissagen stückweise, wenn aber das Vollkommene kommt, wird das, was stückweise ist, weggetan werden. Also das Wort der Erkenntnis, Sprachenrede, alle diese Dinge, die werden weggetan werden, wenn das Vollkommene kommt. Jetzt ist die Frage, ist das Vollkommene schon gekommen? Was ist das Vollkommene überhaupt, von dem Paulus spricht? Das Vollkommene, von dem Paulus hier spricht, ist Jesus, der wiederkommt. Und in dem Moment, in dem wir ihn von Angesicht zu Angesicht sehen, dann werden diese Dinge überflüssig. Wenn Jesus wiederkommt und sein tausendjähriges Reich beginnt auf der Erde, dann werden wir keinen Heilungsdienst mehr haben müssen, weil es keine Krankheiten mehr gibt. Das wird dann interessant für die Ärzte, ihr werdet euch umorientieren. Das ist bestimmt interessant. Wir werden viele, viele dieser Dinge, die es heutzutage gibt, werden wir nicht mehr brauchen. Ich lese mal weiter, damit ihr seht, dass das wirklich so ist. Vers 12. Wir sehen jetzt mittels eines Spiegels undeutlich. Der Spiegel, durch den wir undeutlich sehen, ist das Wort Gottes. Wir schauen und lesen und wir erkennen Jesus da drinnen, wenn wir die Evangelien lesen, sehen wir, was Jesus getan hat. Aber wer wird Jesus mal gern zuschauen bei den Taten, die er tut? Nicht nur drüber lesen, so quasi in der Zeitung, sondern zuschauen, wie er es wirklich macht. Und nicht nur in einem Video oder irgendwie mit einer Kamera gefilmt, sondern richtig live und in Farbe. Ne? Richtig in Persona. Wäre doch mal gut, oder? Paulus sagt, jetzt sehen wir mittels eines Spiegels undeutlich. Unsere Kamera und unser Spiegel sind, ist das Wort Gottes. Dann aber, dann ist, wenn das Vollkommene gekommen ist, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Also wenn wir Jesus anschauen, von Angesicht zu Angesicht, dann ist das Vollkommene gekommen und dann ist der Zeitpunkt gekommen, wo Sprachen reden, Wunder, diese Dinge aufhören, weil wir sie nicht mehr brauchen. Aber ich sag dir mal jetzt mit dem Elend, das es gibt auf der Welt, brauchen wir dringendst eine umfassende Ausstattung mit den Geistesgaben. Sagen wir jemand Amen. Meine Güte, wann denn, wenn nicht jetzt? Wann denn, wenn nicht in Krisenzeiten? Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das Vollkommene schon gekommen ist und wir keine Probleme mehr hätten. Jeder von uns hat Probleme. Manche haben große Probleme, manche haben gigantische Probleme. Vielleicht hast du keine Probleme, aber jemand in deinem engeren Umfeld hat gewaltige Probleme. Ist doch klar. Und kaum hast du einen Sieg errungen, kann es gut sein, so wie Elia, ja, der gebetet hat und es hat geblitzt und das ganze Volk, das er versammelt hatte, es hat gerufen, der Herr ist Gott, Elia, wir folgen dir nach. Und Elia ist total begeistert, bis er einen Brief kriegt von der Königin Isabel. Ich werde dich umlegen, pass nur auf. Ein Rückschlag. Es waren doch nicht alle Israeliten hinter ihm versammelt, sondern die Königin, eine mächtige Person, war immer noch nicht bekehrt, obwohl Elia Wunder getan hat. Das ist jetzt nur am Rande. So, ja, es kann schon sein, ja, dass wir einen großen Sieg erringen und im nächsten Moment irgendwie stellt sich ein Rückschlag ein, den wir dann auch nochmal überwinden müssen. Diese Dinge gibt's, ihr Lieben. Und in dieser Zeit, wo wir mit Problemen und mit Rückschlägen zu tun haben können, ist es doch wichtig, dass wir einen Geist Gottes haben. Du meine Güte. Also, wir halten mal fest, ganz, ganz wichtige Erkenntnis, diese Dinge sind für heute. Und das Wort Gottes hat ja auch nirgendwo wieder abgeschafft. Die werden erst weggetan werden, wenn wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. Halten wir mal fest. Amen. Na, die Frage nochmal, warum sprachen dann relativ wenige in der Kirchengeschichte von in Sprachen? Naja, ich habe schon gesagt, wegen der Zufriedenheit, es ging ja auch ohne. Man hat es nicht vermisst, was man nicht gewusst hat oder was man nicht gekannt hat. Na, und im Zeitalter der Hochleistungsmedizin und der wirklich wirksamen Drogen braucht man Heilungsdienst nicht mehr unbedingt. Wenn die Politik fertig ist mit dem Gesundheitswesen, dann kann es gut sein, dass wir wieder einen dynamischen Heilungsdienst brauchen. Ja, und die geben sich ja wirklich alle Mühe. Wenn man da immer wieder mal hört, was in den Nachrichten auftaucht in Bezug auf das Gesundheitswesen, aber da kennen sich andere wesentlich besser aus als ich. Ja. Die leben da drinnen in diesem Ganzen. Wir halten mal fest, es geht im Moment auch ohne, ziemlich gut auch ohne Heiligen Geist. Wir leben in einer Gesellschaft, in der du gute Autos fahren kannst, ob du jetzt Christ bist oder nicht. Zugang hast zum guten Gesundheitswesen, ob du jetzt Christ bist oder nicht. Schau, erst in der Krise besinnt sich dann der Mensch wieder auf das, was er braucht. Auf Gott nämlich. Aber wir greifen der Krise einfach vor, wir bereiten uns auf die Krise schon vor, indem wir uns jetzt nach Gott ausstrecken. Und jetzt uns aneignen, was er für uns hat. Sagen wir jemand Amen. Oh Mann, ist nämlich ganz, ganz wichtig. Geistestaufe, ich habe schon gesagt, Sprachengebet ist das Zeichen der Geistestaufe. Und Geistestaufe und Sprachengebet, wie an Pfingsten stattgefunden, sind die Initialzündung. Du wirst erfüllt mit dem Geist Gottes und sprichst in Sprachen. Das Sprachengebet bleibt dir dann dein Leben lang erhalten. Wozu? Auf das gehe ich jetzt dann gleich ein. Nur, ich möchte nochmal ganz klar feststellen, dass nur wenn du, weil du einmal jetzt erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist, du hast deine Geistestaufe empfangen, vielleicht wie ich jetzt vor fast genau auf dem Tag, vor 30 Jahren, und du erinnerst dich noch an dieses wunderbare Gefühl von damals und wie man da in der Sakristei zusammensaß und wie der Sturzbach Gottes hineinfloss in dich und du begonnen hast zu reden und in Sprachen gebabbelt hast und es war ganz wunderbar und herrlich. Da musst du dich jetzt hüten davor, dass du zu einem Museum wirst innerlich. Dass du dir denkst, damals vor 30 Jahren, Mensch, das war so super. Aber in den letzten 30 Jahren ist nichts mehr passiert groß. Ihr Lieben, das darf auf gar keinen Fall passieren. sondern wir sehen in der Bibel, und wir müssen das auch immer wieder mal erleben, du musst immer wieder mal neu erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du Emotionen hast, die dann dich zum Hüpfen oder zum Vibrieren animieren oder so. Das wisst ihr, das ist manchmal gar nicht so sehr der Heilige Geist. Dieses Rumgeruckel und Gezuckel. Sondern das ist vielleicht eher das Widerstreben gegen den Heiligen Geist. Kann ja sein. Ich mache jetzt schon weiter. Die Leute, die in Apostelgeschichte 2 erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, die Apostel und die 120, sind in Apostelgeschichte Kapitel 4 gleich nochmal erfüllt worden. So streck auch du dich immer wieder mal nach aus, nach der Erfüllung mit dem Geist Gottes. Jedes Mal im Lobpreis solltest du irgendwie Gott näher sein als sonst. Solltest du wieder ein bisschen auftanken. Wisst ihr, das muss nicht so sein, dass wir da spezielle Geisterfüllungsgottesdienste brauchen. Brauchen wir gar nicht. Wir sind an eine Tankstelle und da kannst du herfahren, wirst aufgetankt und dann fährst du wieder weiter, preist dem Herrn. Und auftanken, das beginnt schon, wenn du Lobpreis machst, wenn du dich auf Gott konzentrierst, wenn du dann das Wort Gottes hörst, bau dich das Ganze auf. Wenn wir dann vielleicht auch noch beten oder sonst irgendwie was tun, wie letzte Woche für die Geistestaufe, fand ich wunderbar. Vor 14 Tagen habe ich mit jemandem gebetet und die Frau hat Jesus in ihr Leben eingeladen. Letzte Woche ist er gleich geisterfüllt worden. Halleluja. Ist doch wunderbar, wenn wir sowas sehen. Und dann geht's wieder weiter. Wir brauchen da nicht großes Trara machen. Sei einfach nur offen dafür, lade den Herrn ein, sag, Herr, füll mich wieder. Und dann macht er das auch, preis dem Herrn. Der Herr gibt dir diese Dinge. Der Herr gibt dir seinen Geist, wenn du ihn drum bittest, und neue Erfüllungen, wenn du ihn drum bittest. Erinnert euch, Lukas Kapitel 11. Der Vater gibt den Heiligen Geist denen, die ihn bitten. Und nichts anderes. Amen. Und hört mal, Gott der Vater hat sich über die Taufe, Strich Geistestaufe Jesu im Jordan so sehr gefreut, dass er vom Himmel her gesprochen hat. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das hat er gemacht, als Jesus erfüllt wurde mit dem Heiligen Geist. Zeichen und Wunder begannen, als Jesus erfüllt war mit dem Geist Gottes, soll auch bei dir so sein. Okay, jetzt lassen wir mal beantworten, warum soll ich überhaupt in Sprachen beten? Was bringt mir das genau? Zunächst einmal ist es so, dass du dich auf deinem allerheiligsten Glauben erbaust. In Judas Vers 20, ich kann euch das vorlesen, da heißt es, ihr aber Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. In anderen Worten, wenn du in Sprachen betest, dann inspiriert es deinen Glauben. Das ist eigentlich logisch. Du machst da was, allein die Tatsache, dass du deinen Mund in Bewegung setzt und anfängst zu reden, ist ein Glaubensakt. Denn wenn du nicht an Sprachengebet glauben würdest, würde dein Mund zubleiben. Aber jetzt ist er offen und du redest. Beleidigst deinen Verstand, volle Kanone. Weil im ersten Korintherbrief, den wir uns gleich noch genauer anschauen werden, Kapitel 14, Vers 14, da steht drinnen, der Verstand bleibt fruchtleer. In anderen Worten, hey, da, in der Birne tut sich da nicht allzu viel. In anderen Worten, du kannst in Sprachen beten und Auto fahren, Sprachen beten und Rasen mähen, Sprachen beten und an irgendwas anderes denken. Du kannst geistlich was tun, geistlich produktiv sein, ohne dass dein Verstand groß beteiligt ist. Finde ich ziemlich gut. Denn wenn du mal überlegst, wenn du nur noch auf Deutsch beten dürftest, nach 5 Minuten wäre deine Gebetszeit sowas von vorbei. Herr, für was könnte ich heute beten? Herr, segne mich, meine Frau, vor allem meine Frau und die Kinder, Herr, du weißt, die brauchen es. Und meinen Chef und den Kollegen so und so, weil der braucht es erst recht. Und Herr, dass er freundlich ist zu mir in Zukunft, dieser alte Stinker. Und überhaupt, Herr, Nachbar Huber hat so ein tolles Rennrad im Schlussverkauf bekommen. Herr, ich hätte auch gern eins. Und so zieht sich das wie Kaugummi so zäh. Und nach 5 Minuten schaust du und merkst du, oh Mann, und die haben Tage im Gebet zugebracht. Mensch, die haben sich ja zu Tode gelangweilt. Ihr Lieben, das muss überhaupt nicht so sein. Wenn du in Sprachen betest, dann tust du geistlich was und dein Verstand ist zunächst einmal fruchtleer. Und was tust du? Judas Vers 20, da heißt es, du erbaust dich auf deinem heiligsten Glauben. Aber du sagst, Pastor, ich habe schon mal eine halbe Stunde in Sprachen gebetet, sogar eine Stunde, sogar 2 Stunden und ich habe emotional nicht groß was gemerkt. Naja, schau, das versucht Paulus dir ja klar zu machen, wenn er zu dir sagt, im 1. Korinther 14, 14, der Verstand ist fruchtleer. Fruchtleer bedeutet, da ist nichts, ein kahler Baum. Und genauso deine Emotionen, schau, deine Emotionen, die entspringen deine Gedanken zum großen Teil. Du denkst an deine Frau und im nächsten Moment hast du einfach ein blühender Kirschgarten, geht auf in deiner Seele. Die Sonne bricht durch und alles ist gut. Aber möglicherweise, wenn du in Sprachen betest, passiert sowas nicht. Dein Verstand und deine Seele bleiben fruchtleer. Aber schon mal, wenn das Wort Gottes sagt, dass du dich dann erbaut hast auf deinem Glauben, dann hat das Wort Gottes recht. Wenn Jesus befiehlt, Jünger, geht mal nicht aus Jerusalem weg, bis ihr in Sprachen betet, dann hat es einen Grund. Wenn das Wort Gottes sagt, Sprachenreden ist gut, dann ist das Sprachengebet gut. Also das ist für mich letztendlich der einzige Grund, den ich brauche, um das zu tun. Aber ich erkläre euch natürlich jetzt noch ein bisschen genauer, um was es da geht. Okay, also zunächst einmal, es inspiriert deinen Glauben. Sag mal mit mir, Sprachengebet inspiriert meinen Glauben. Wenn du dann eine Gebetserhörung brauchst, fällt es dir plötzlich leichter zu beten und die Erhörung auch zu erwarten. Ist ein Unterschied. Okay, und jetzt lasst uns mal rübergehen zum Römerbrief Kapitel 8. Römer 8. Wir kommen jetzt zu ganz, ganz wichtigen Versen. Wir dringen jetzt langsam, aber sicher zu echten Geheimnissen zu. Bis jetzt habe ich ja nur mich aufgewärmt, beziehungsweise euch. Vers 26. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, das Wort im Griechischen ist eigentlich, wir haben keinen Schimmer. Wir wissen nicht durch Erfahrung. Wir haben da keine Erfahrungswerte, auf die wir uns stützen könnten. Also eine völlige Ahnungslosigkeit ist hier gemeint. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt oder wie es richtig ist oder wie es was bringt. Schau, manchmal wirst du mit Situationen konfrontiert, von denen du nicht weißt, wie du beten sollst. Aber der Geist selbst, der Heilige Geist, der in dir drinnen ist, durch die Geistestaufe, der verwendet sich für uns. Der verwendet sich für uns. Der tritt ein für uns. Der tritt an unsere Stelle und bringt ein Gebet vor Gott. Glaubst du, dass der Heilige Geist, wenn er dich inspiriert und durch dich beten darf, dass er Sachen sagt, die Gott gefallen und die Gott erhören wird? Wer glaubt, dass die Gebete Jesu erhört worden sind? Wer glaubt, dass die Gebete des Heiligen Geistes durch dich erhört werden? Also, meine Damen und Herren, bitte, selbstverständlich. Wenn mein Körper zu mir sagt, kratz mich am Kopf, es juckt, wisst ihr, was meine Seele dann macht? Die sagt dann nicht, nein, halt durch. Das wäre doch Blödsinn, Mann. Sondern die sagt, selbstverständlich. Ist es recht so? Die arbeiten miteinander zusammen, diese Teile im Menschen und genauso die Gottheit natürlich. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Geist aber verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Diese unaussprechlichen Seufzer sind ein griechischer Ausdruck für das Sprachengebet. Im Griechischen kommt es deutlicher raus als wir jetzt hier. Unaussprechliche Seufzer, in dem Wort Seufzer liegt, oder anhand von diesem Wort erkenne ich, dass da eine Last auf mir liegt. Stimmt das? Wenn du seufzen tust, dann liegt eine Last auf deiner Seele. Okay, und jetzt kommen wir zum weiteren Geheimnis beim Sprachengebet. Es ist so, dass Gott immer wieder sein Auge schweifen lässt über die Christenheit, weil er nämlich bestimmte Anliegen hat, Gebetsanliegen hat, für die er möchte, dass gebetet wird. Und er sucht dann Menschen, die offen sind, die sagen, Herr, gib mir eine Gebetslast. Ich bin jetzt bereit, eine halbe Stunde, Stunde oder wie lang auch immer in Sprachen zu beten. Bin jetzt bereit, Herr, gib mir eine Gebetslast. Lass mich seufzen, Herr. Und wisst ihr, was dann passieren kann? Dass Gott dir eine Last gibt, ein starkes Bedürfnis, jetzt in Sprachen zu beten. Das ist ein großes geistliches Geheimnis. Und dann beginnst du zu beten und plötzlich ist dieses Gebet überhaupt nicht mehr langweilig. Du musst dich nicht mehr dazu zwingen zu beten, sondern du willst jetzt, du musst jetzt, du hast jetzt das Gefühl, ja, ich bewege was. Du hängst irgendwie drin, wie wenn du eine Last, einen Wagen ziehen würdest, so mit bloßen Händen. Versteht ihr, manchmal sieht man das ja im Fernsehen. Da ist irgendein ein Muggi-Meier, ein Kraftmeier, der in ein Geschirr eingespannt ist und auf der Autobahn einen Lastwagen, der 1000 Tonnen wiegt, vor sich herzieht. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja, und der zieht dann und hängt sich da ins Geschirr. So ungefähr fühlst du dich, wenn dir das passiert. Der Herr möchte eigentlich, dass uns das öfter mal passiert. Dass wir offen sind für diese Dinge. Und dann beginnen wir zu beten mit einer Gebetslast. Und die müssen wir so lange transportieren, da müssen wir dann so lange ziehen an dieser Last, bis sie weg ist. Okay, bis plötzlich die Last einfach weg ist, bis wir durch sind sozusagen. Dann hast du eine Gebetslast getragen. Und dann passiert irgendwo auf der Welt aufgrund deines Gebets ein Wunder, eine Errettung, eine Heilung, irgendwas. Es gibt massenweise Gebetserhörungen, die so stattgefunden haben. Ich erzähle euch nur eins jetzt einfach so aus dem Blauen heraus. Als der Reinhard Bonnke ein Missionar war, ein junger Missionar war in Afrika, hat er mal das falsche Wasser getrunken. Wisst ihr, an den Straßen in Afrika, speziell Südafrika damals, da siehst du an der Seite der Straße die Gräber der Missionare, die dort gestorben sind, weil sie was Falsches gegessen oder getrunken haben. Der Reinhard Bonnke hat seinerzeit falsches Wasser getrunken. Und Wasser ist so eine Sache, wisst ihr? In diesen Ländern. Also kannst du dich gewaltig vergiften. Normalerweise trinken wir, wenn ich da mal bin, nur Wasser aus der Flasche oder direkt aus der Quelle. Dann kann es sein, dass es gut ist. Wenn du dann Imodium brauchst, wer weiß, was Imodium ist? Na, ein Antidurchfallmittel, dann weißt du, es war doch nicht so gut, dieses Wasser. Aber hey, ich muss zugeben, 97 war das letzte Mal, dass ich Durchfall hatte auf dem Missionsgebiet. Allerdings war ich in den letzten paar Jahren auch nicht mehr so oft unterwegs. Aber in der Zwischenzeit, eigentlich seit 97, diese ganze Zeit, ob das jetzt Nepal oder sonst wo war, Afrika oder Asien, sonst wo, war immer okay. Preis dem Herrn, Bewahrung vom Herrn. Aber der hat damals, Reinhard Bonnke, jetzt wieder in Afrika, der hat Wasser getrunken und es hat ihn sterbenskrank gemacht. Und er lag zum Schluss daheim im Bett ohne Lebenskraft und hat gemerkt, wie eine schwarze Decke sich auf ihn herabsenkt. Und er wusste, jetzt ist der Moment meines Todes. Der große schwarze Vogel tot kommt und senkt sich auf mich herab. Dann hat er in seinem Delirium durch diese Nebelwand des Todes, durch die Schwester Elise Köhler aus der Gemeinde seines Vaters in Krempe, irgendwo bei Glückstadt in der Hamburger Gegend, beten sehen. Wie die betet. Herr, rette das Leben vom Reinhard, lass ihn nicht sterben und so weiter. Und dann hat sich diese Decke wieder gehoben. Und damals war die Kommunikation noch nicht so E-Mail-mäßig schnell, dass es ratzfatz von hier nach dort sofort in Sekundenschnelle gegangen ist, sondern damals musste man noch ein wenig warten. Als er wieder völlig hergestellt war, hat er telefoniert und hat rausgefunden, dass die Elise Köhler speziell in dem Moment, als er gerade im Sterben war, für ihn gebetet hat, eine Gebetslast von Gott geschenkt bekommen hat und diese Last getragen hat, durchgetragen hat, und er ist gerettet worden. Und ich sage euch mal, Millionen von Menschen sind froh, dass diese Frau namens Elise Köhler in der Glückstadter Gegend, bei Hamburg in der Gegend, gebetet hat. Denn es war ein auserwähltes Werkzeug Gottes, dieser Mann, der immer noch Frucht bringt. Mal überlegt euch mal, an einer einzigen Person und an der Gebetslast, die diese Person akzeptiert und bejaht hat, hängt die Errettung von Millionen Menschen. Jetzt die Wunder und die Zeichen und die Geisterfüllung mal gar nicht gerechnet. Können sehen, wie wichtig das ist, in Sprachen zu beten. Der Geist Gottes verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Seufzer bedeutet Gebetslast. Und ich schlage dir vor, lad Gott doch einfach mal ein. Sag, Herr, ich bete in Sprachen, aber viel zu wenig. Die meisten von uns beten viel zu wenig in Sprachen. Herr, ich würde aber gern mehr. Und Vater, ich bin offen für Gebetslasten. Schau, wenn du jetzt ein Mann bist, der mitten im Gebetsleben steht, dann ist es wohl klar, dass du nicht unbedingt jetzt der Gebetskrieger werden wirst. Aber wenn du Rentner bist oder wenn du ledig bist und Zeit daheim hast, bevor du sie vor der Glotze verdudelst mit einer Flasche Wein, probier doch mal, sprich mit dem Herrn. Sag, Herr, schenk mir so eine Gebetslast. Ich möchte es mal erleben, Herr. Sag es ihm, gieß es ihm aus, dein Anliegen. Sagt, der Pastor hat gesagt, ich soll das machen. Von mir aus käme ich nie her. Oh, das war jetzt böse, gell? Nein, aber ich schlage euch ernsthaft vor. Herr, ich möchte, dass Zeichen und Wunder in meiner Gegenwart oder in meiner Umgebung passieren. Dass dein Reich sich durchsetzt in meiner Zeit, in meiner Gegend, Herr. Leg ich los, mach was. Und ich garantiere dir, der Herr lässt sich da nicht zweimal bitten. Bevor du nichts versiehst, stellst du fest, Mensch, ich habe eine Last, eine Gebetslast. Wie gesagt, das ist jetzt für manche mehr als für andere. Wenn du mehr Zeit hast und du weißt, wer du bist, also die Person mit mehr Zeit, ja, dann kannst du sowas gut und gerne erleben. Wenn du aber natürlich voll im Arbeitsleben und so weiter drin stehst, dann ist es vielleicht ganz gut, dass es nicht nur Lasten sind, die du trägst, sondern dass du dich auch selber aufbaust in deinem auf deinem allerheiligsten Glauben. Und wir lesen noch einen Moment weiter hier. Wir sind noch nicht ganz fertig. Denn wir werden gleich sehen, dass dich das ganz allgemein erbaut und verschiedene gute Dinge passieren, wenn du in Sprachen betest. Aber zunächst mal Vers 27 im Römer Kapitel 8. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Derjenigen, der die Herzen erforscht, ist der Herr. Es ist so, dass der Herr, wenn du in Sprachen betest, dass der Geist Gottes quasi kommt und in dein Herz hineinschaut und schaut, was da wirklich drinnen ist. Ich erkläre das nachher noch genauer anhand einer anderen Schriftstelle. Lesen wir weiter hier. Was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Und dann geht's weiter. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Okay, das sehen wir jetzt in meinem Zusammenhang mit dem Sprachengebet. Wenn du in Sprachen betest, dann ist es so, dass der Herr deine Umstände ordnet, dass dir alles zum Guten mitwirken muss. Könnt ihr das erkennen? Ich lese Vers 27, zweiten Teil und Vers 28 noch einmal. Wir beten in Sprachen. Der Geist Gottes, der die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Und jetzt geht's weiter. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, wir sagen jetzt einfach mal, wir wissen, dass denen, die in Sprachen beten und auf die Art und Weise jetzt einmal Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Wisst ihr, was das Sprachengebet bewirkt? Dass alle Dinge dir zum Guten mitwirken müssen. Wenn du in Sprachen betest, dann ist es so, dass der Herr, der die Zukunft dir kennt, die möglichen Zukünfte, die dir bevorstehen, die ja abhängig sind von deinen Entscheidungen, der kennt die alle. Und er kennt die möglichen Zukünfte und er sortiert jetzt, wenn du in Sprachen betest, die beste aus und lässt sich die dann erleben. Mann, ey, das ist gut. Also wenn du dich schon mal gefragt hast, warum soll ich in Sprachen beten? Weil du möchtest, dass alles, was dir passiert, dir zum Guten mitwirken muss. Ja, wenn der Teufel, der alte Knilch oder dein Fleisch, dieses Schwein, dir wieder mal ein Bein stellt oder stellen will, dann betest du einfach in Sprachen und wenn du da rumstolperst, stolperst du genau in die richtige Gegend. Dass zum Schluss das, was der Feind probiert hat, benutzen wollte, um dich zu besiegen, dir zum Segen werden muss. Ach, das ist so wunderbar. Weißt du, wenn der Teufel auf eine Katastrophe dich zusteuern lässt, du aber in Sprachen betest und hops, stolperst du und du stolperst komischerweise über den Abgrund drüber, schlägst dann Salto, verdrehst dich rückwärts, kommst am anderen Ende an und blickst zurück und sagst, Mensch, was ist denn jetzt passiert? Sag mal mit mir, wenn ich in Sprachen bete, müssen mir alle Dinge zum Besten mitwirken. Das ist eine Hammerverheißung. Du sagst, Pastor, hab schon mal in Sprachen gebetet und weißt du, was passiert ist? Nichts Dramatisches. Hast du dir gerade selber zugehört? Weil der Herr deine Wege geordnet hat. Weil der Herr dir die Steine aus dem Weg geklaubt hat. Weil er auf seine geheimnisvolle Art und Weise dafür gesorgt hat, dass du plötzlich die richtige Person zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. So, wenn du also möchtest, dass der Herr die Herrschaft übernimmt über deine Umstände, auf eine Art und Weise, die du selber überhaupt nicht erfassen kannst, weil du einfach zu ahnungslos bist, die Stange zu arg im Nebel hast, nicht weißt, was Sache ist, dann bete in Sprachen und die Dinge, die dir passieren, werden dir zum Besten mitwirken müssen. Ihr Lieben, lern am besten Römer Kapitel 8, Vers 26 bis 28 auswendig. Wenn du dich jemals wieder fragst, warum in Sprachen beten, dann sag zu dir selber, weil ich will, dass alle Dinge mir zum Besten mitwirken müssen. Das ist doch eine wunderbare, hammer, super Spitzenverheißung. Und wir wissen aber, das Wort Wissen hier ist wieder dasselbe Wort in Vers 26 oben, das bedeutet Wissen aus Erfahrung. Ich weiß aber, sagt Paulus hier, ich stütze mich hier auf Erfahrungswerte, dass diejenigen, die Gott lieben, diejenigen, die im Geist beten, diejenigen, die Gott durch sich fließen lassen in diesem Sinn, dass denen alle Dinge zum Besten mitwirken müssen. Wenn du empfindest, Mensch, die Dinge in meinem Leben könnten besser werden, könnten besser sein, ja gut. Dann schalt vielleicht doch mal das Glotzophon ab, schau nur noch 4 Stunden statt 5 und in der einen Stunde betest du mal in Sprachen und schaust, was dabei rauskommt. Und jetzt lass uns ganz schnell rübergehen zum Römer, zum 1. Korintherbrief, Kapitel 14. 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Es ist Sprachenkapitel. 1. Korinther, Kapitel 14 und ich lese mal ab Vers 1. Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, also auch du nicht. Und außerdem bedeutet es, dass Sprachengebet nicht einfach nur eine andere menschliche Sprache ist. Denn es heißt, niemand versteht es. Das Sprachengebet der Korinther oder das Sprachengebet, wie Paulus es versteht, ist nicht einfach nur wie zur Zeit von Pfingsten, weil die haben ja in Menschensprachen geredet. Die Pater, die Elamiter, die Römer und so weiter, die haben die Sprachenredner an Pfingsten verstanden. Aber hier ist jetzt von einer Sprachenrede die Rede, von einer normalen Sprachenrede, die alle Christen empfangen, wenn sie um den Heiligen Geist bitten und dann ihr persönliches Pfingsten erleben. Da heißt es ausdrücklich, niemand versteht es. Es ist möglich, dass es eine Sprache der Engel ist. Wisst ihr, warum ich das denke? Ja, wegen 1. Korinther Kapitel 13, Vers 1. Wenn ich in den Sprachen der Menschen, wie an Pfingsten, oder der Engel rede. Bedeutet also, dass Engel auch Sprachen haben? Und dass du möglicherweise erfüllt mit dem Geist Gottes in Engelsprachen redest. In Engelszungen zu reden, ist also nicht nur schön zu reden, sondern auch in tatsächlichen, wahrhaftigen Sprachen. Okay, der redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Oh, das ist gut. Das griechische Wort für Geheimnis ist das Wort Mysteria. Mysteria. Geheimnisse. Ein Mysterium ist etwas, was du nicht weißt, was auch sonst keiner weiß. Es ist ungefähr so zu verstehen. Du beginnst in Sprachen zu beten und in dem Moment schaltet der Heilige Geist das Licht an in der Tiefe deines Herzens. Dort, wo die Dinge sind, über die du dir selber gar nicht im Klaren bist. Wisst ihr, die Wissenschaft, die nennt es das Unterbewusstsein. Und die Neurowissenschaft hat erkannt, dass der Mensch eigentlich nur ungefähr 5-10% seiner Hirnkapazität benutzt. Was macht er dann mit den restlichen 95%? Die hat er auf Reserve, falls er sie wegsäuft oder was. Die Gehirnzellen. Nein, das ist nicht der Fall. Ich persönlich vermute ganz stark, dass das was mit dem Geist zu tun hat, mit dem sogenannten Unterbewusstsein. Das da ist, das man aber irgendwie nicht wirklich messen kann. So ähnlich wie es im Universum gigantische Mengen von sogenannter schwarzer Materie gibt, die man messen kann, gravitationskraftmäßig, aber die man nicht sehen kann. Ja, müsste eigentlich da sein, finden wir aber nicht. Tja, Dark Matter oder dunkle Materie, die hast du möglicherweise auch im Kopf, ne? Dass es eigentlich zu dir zugängliche, mit dem Verstand zugängliche Gefühls- und Gedankenwelt, die du hast, dass das nur 5-10% deines eigentlichen Seins ausmacht. Die restlichen 90%, die liegen hier im Dunkeln, die sind ein Geheimnis für dich und andere Menschen. Und jetzt kommt der Geist Gottes und der hat keine Geheimnisse. Der kann alles sehen. Was für dich so dunkel ist wie die Tiefsee, ist für ihn helles Licht, wie der Licht im Morgen und der Sonnenschein. Er taucht also ab in dich hinein, beziehungsweise sogar in die Tiefen Gottes, weil ihr seid ja jetzt irgendwie übereinander geschoben, der Geist Gottes und du. Und pfumm, geht sein Licht an. Und wenn du jetzt in Sprachen betest, dann schaut er und blickt deine Verhältnisse an. Und er sagt, okay, mein geisterfüllter Mensch hier, der in Sprachen betet, der braucht dringend, sagen wir mal, einfach eine Arbeitsstelle. Dann erkennt der Geist Gottes, das und das kann die Person gut. Dieses und jenes tut sie gerade, aber da ist sie nicht gut. Sie muss also ihr Leben geändert bekommen, weiß aber nicht wie. Dann sieht Gott, okay, wenn die Person, die jetzt im Moment im Beruf ziemlich unzufrieden ist, um 13.45 Uhr am Kopierer stehen würde, in der Firma so und so, dann würde sie eine Person treffen, die sie ansprechen könnte und ihr eine Arbeit anbieten könnte, die ihr gefällt. Jetzt muss ich nur noch darauf hinarbeiten, sagt der Geist Gottes dann, dass die Person um 13 Uhr so und so viel am Kopierer steht, um dort zu kopieren und die andere Person dann zu ihr kommt. Und dann sagt der Geist Gottes, bet weiter in Sprachen, bet, komm, bet, bis es durch ist. Und irgendwann hörst du dann wieder auf und du bist durch, behaupten wir jetzt einfach mal. Und du weißt gar nicht warum, aber aus irgendeinem Grund stehst du dann in der und der Firma, dort und dort, sagen wir einfach im Copyshop in der Innenstadt, ja, und kopierst da was und dir kommt jemand entgegen, den du entfernt kennst und der sagt dann, hallo, suchst du noch Arbeit? Und du sagst dann, ja. Und der bietet dir genau deinen Job an, auf den du gewartet hast. Alle Dinge müssen zum Guten mitwirken, denen, die Gott lieben und denen, die in Sprachen beten. Du hast dann Geheimnisse gebetet. Geheimnisse, Dinge, die du nicht erfassen kannst mit deinem Verstand, aber die Gott sehr wohl erfassen kann. Die hast du aus deinem Geist rausgezogen und rausgebetet und hast auf diese Art und Weise einen Kanal zwischen dir und Gott geschaffen. Und er konnte dein Leben dirigieren. Und das, nach was du dich gesehnt hast, dass Gott eingreift in dein Leben, dass dir eine Aura des Gelingens dich anfängt zu umgeben, das hat plötzlich begonnen stattzufinden. Plötzlich bist du unterwegs und du merkst plötzlich, Mensch, ja doch, Gott ist mit mir. Gott ist mit mir. Wer hätte das gedacht? Einfach nur deswegen, weil du in Sprachen gebetet hast. Oh, Halleluja. Ich muss noch ein bisschen weiterlesen. Ich komme heute leider nicht mehr allzu weit. Wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Denn niemand versteht es, im Geist aber redet er Geheimnisse. Ich sage euch mal. Wir haben mal uns als Gemeinde hier vor vielen Jahren, vor 10 Jahren oder so war das war, oder vielleicht sogar noch länger, haben uns auf eine Veranstaltungsreihe mit einem Heilungsevangelisten vorbereitet. Wir haben gebetet und wir haben vielleicht auch gefastet und plötzlich hatte jemand die Idee, wir könnten doch mal an die Litfaßsäule anschlagen. Genau, das war der Evangelist, der hatte diese Idee. Die haben das gemacht in die Städte, in die er gegangen ist. Dort haben sie angeschlagen, Jesus heilt, komm und sieh. Und dann die Adresse von der Gemeinde. Und wir haben sowas noch nie gemacht vorher und hinterher auch nicht mehr. Aber wir haben das gemacht, die haben gedacht, hey, ja, super. Haben einen Aufruf gemacht, das Geld kam ruckzuck zusammen. Hat ein paar hundert Mark damals noch gekostet. Also 800 oder 1000. Ist ja nicht unbedingt wenig, aber das haben wir damals investiert. Und dann haben wir plakatiert. Hatte plakatieren lassen vielmehr. Und dann kam der Heilungsevangelist. Und es war so, dass eine Frau sich da bekehrt hat. Eine Frau hat sich damals bekehrt. Die ist mittlerweile zum Herrn gegangen. Die ist nicht geheilt worden in den Versammlungen, aber die hat sich definitiv bekehrt, ist erfüllt worden mit dem Geist Gottes. Frage nicht, warum die nicht geheilt worden ist. Ich weiß es auch nicht. Aber ich sage euch, was da passiert ist. Die ist aus irgendeiner Behandlung gekommen und saß mit ihrem Mann im Auto. Ist an einer Litfaßsäule vorbeigefahren, wo drauf stand, Jesus heilt, komm und sieh, christliches Glaubenszentrum. Sie zu ihrem Mann, ihr Mann zu ihr, da müssen wir hin. Also ihr Mann, versteht ihr, überhaupt nicht jetzt großgläubig. Und sie, ja genau. Versammlungsreihe begann, sie kam und hat sich bekehrt mit Pauken und Trompeten. Ich meine, das war wirklich eine Errettung, wie sie im Buch steht. Die hat Jesus ihr Leben ganz gegeben. Ihr Mann, eher zögerlich auch, der Junior ging auch mit. Und dann kam die sonntags und mittwochs zum Gebet und so weiter und zum Gottesdienst. Es war ganz wunderbar. Der einzige Grund, weshalb die gekommen ist, es war, weil die auf einer Litfaßsäule gelesen hat, Jesus heilt, komm und sieh. Die ist gerettet worden, aber nicht geheilt. Und jetzt ist er mittlerweile beim Herrn schon seit 9 Jahren. Aber wir halten mal fest, wenn wir nicht plakatiert hätten, dann wäre die auch nicht gekommen. Und wer weiß, wo sie dann jetzt wäre, wenn sie doch nicht geheilt worden ist. Es ist sogar so gewesen, ich sage euch, was da passiert ist. Die kamen zu mir, weil sie lungenkrank war. Und haben gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Lungentransplantation vornehmen zu lassen. Es steht eine Lunge zur Verfügung. Und ich habe mir gedacht, das ist so problemlos wie eine Nierentransplantation. Ich habe gesagt, ja, gut, wir beten mit euch, wird alles gut. wirst du nach einem Jahr oder zwei Jahren nicht geheilt werden. Und die Frau mit ihrer Sauerstoffmaske und so weiter, also das war ein Rumgezerre und ich habe mir gedacht, hey, super. Was ich nicht wusste, ist, dass nur 20% der Lungentransplantationen erfolgreich sind. 80% sterben. Wenn ich es gewusst hätte, hätte ich zu ihr gesagt, hey, lass es mal besser. Dein Mann, dein Sohn, die brauchen dich noch. Und wir geben die Hoffnung nicht auf. Und so sage ich damals, Gott segne dich. Naja, und dann ist er gestorben. War eine von den 80%. Ich habe mir gedacht, oh Mann, erst denken und dann beraten. Letztendlich kannst du die Entscheidung den Leuten natürlich nicht abnehmen, aber wenn sie dich schon fragen, ja dann, und schaut mal, ich sage euch was, die Vorbereitungszeit, das Gebet, möglicherweise das Fasten, auf jeden Fall das Sprachengebet, hat dafür gesorgt, dass zur richtigen Zeit, am richtigen Ort dieses Plakat hing und die vorbeigefahren sind, die kamen und gerettet worden sind. Sagen wir jemand Amen. Schaut, so was macht Gott. Ich bin zutiefst davon überzeugt. Wenn wir damals nicht in Sprachen gebetet hätten, wenn wir nicht offen gewesen wären für diese Dinge, wäre nicht passiert. Ich könnte euch Beispiel über Beispiel über Beispiel über Beispiel geben, wo bestimmte Gewissheiten, bestimmtes Reden Gottes plötzlich da war, als Menschen in Sprachen gebetet haben. Ich sage euch, viel Mission, die wir gemacht haben. Zum Beispiel erinnere ich mich 2001. Ich habe gebetet, habe gesagt, Herr, könnte ich nicht nur wo hingehen und mit evangelisieren irgendwie, vielleicht in die dritte Welt. Bete in Sprachen hier und plötzlich habe ich so ein Erbarmen mit den Indern. Da war gerade ein Erdbeben seiner Zeit. 100.000 sind gestorben. Und ich an einem Gebetsabend hier. Ja, bete ganz normaler, regulärer Gebetsabend. Bete in Sprachen und plötzlich kommt diese Barmherzigkeit und Liebe für die Inder über mich. Ein paar Monate später stand ich auf dem Missionsfeld in Indien und habe das Evangelium mitverkündigt. Ja, und da war ich dann nochmal etliche Male. Und naja gut, ich könnte euch wie gesagt Beispiel um Beispiel um Beispiel geben. Wir halten auf jeden Fall einfach mal für heute Morgen fest. Wenn du in Sprachen betest, passiert Folgendes. Der Geist Gottes wirft eine Decke über dein Leben, dass die Probleme, die das Potenzial haben, dich zu ruinieren, nicht hochkommen. Sprachengebet ist eine Art göttliches Roundup. Weißt du, was Roundup ist? Ein Roundup ist, was der Sheriff mit den Verbrechern macht. He rounds them up. Ein Roundup ist, wir haben jetzt einmal die Viehdiebe aus Dodge City, die haben alle im Kerker hier im Knast zusammengesperrt. Wyatt Earp, ja, der Sheriff. Das ist Roundup. Und Roundup ist ein Unkrautbekämpfungsmittel. Ja, du sprühst auf deine Pflanzen drauf und dann gehen die ein. Und sowas Ähnliches macht der Geist Gottes, so wie ich das sehe. Römer Kapitel 8, Vers 26, 27, 28. Wenn du in Sprachen betest, die Probleme, die das Potenzial haben, durchzubrechen und dein Leben mal so richtig ordentlich zu ruinieren, die kommen nicht durch. Da liegt eine Decke drauf. Wisst ihr, was im 2. Thessalonicher steht? 2. Thessalonicher, muss man schnell nachschauen, ich habe es mal aufgeschrieben. 2. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 7. Da heißt es, dass das Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das Geheimnis des Geistes des Antichristen, der antichristliche Geist, der ist jetzt schon unterwegs auf der Welt. Na, wir sehen seine Auswirkungen, aber wir wissen jetzt nicht genau, wo er steckt und wie er das genau macht. Das ist für uns ein Geheimnis, für den Geist Gottes überhaupt nicht. Aber es steht dort auch, dass der zurückhält, in anderen Worten, der das jetzt dämpft, den Geist des Antichristen dämpft, die antichristlichen Bestrebungen auf der Welt dämpft, der muss erst weggenommen werden, bis dieser Antichrist überhaupt richtig durchbrechen kann, bis das Unkraut richtig wuchern kann. Du wirst feststellen, dass in den Staaten, in denen die wenigsten Christen leben und in denen am wenigsten die Geistestaufe gepredigt wird und diese Dinge, Wiedergeburt, Geistestaufe, diese Sachen, dass die schlimmsten Länder der Welt sind. Und dort, wo man das Christentum am meisten bekämpft, das sind die größten Höllenlöcher. Ja, die nicht zur Ruhe kommen, da kann man machen, was man will. Denn es gibt für geistliche Probleme keine politische Lösung, sondern nur eine geistliche. Und die Lösung ist, war und bleibt in aller Ewigkeit Jesus, ganz genau. So, hör auf, in Sprachen zu beten und ernte Probleme. Aber bete in Sprachen und du stellst fest, dass dir zum Schluss wirklich alle Dinge zum Besten mitdienen müssen. Das finde ich ist eine ganz, ganz wunderbare Verheißung. Soll man unbedingt zur Kenntnis nehmen. Amen.